Seit ich denken kann, vielleicht sogar noch länger, lebe ich am Rhein. Mittlerweile ahne ich, er durchfließt mich. Mehr noch, ich halte es für möglich, dass er mein Leben vorgibt. Das schreibt Stan LaFleur in seinem Buch Rhein-Meditationen. Ein Buch wie eine, ja man könnte was sagen, Liebeserklärung, wie ein Bekenntnis. Ein poetisches Buch, in dem sich der Betrachter dem Rhein von der Quelle bis zur Mündung nähert. Im Studio ist Stan LaFleur. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie leben seit langem in Köln, aber geboren sind Sie im Süden Deutschlands. Stimmt das wirklich? Haben Sie immer am Rhein gelebt?
Ja, ich bin in Karlsruhe geboren und aufgewachsen, danach nach Düsseldorf gegangen für einige Jahre. Seit gut 20 Jahren wohne ich in Köln mit Abstechern ins Fürstentum Liechtenstein. Das liegt auch direkt am Rhein.
Ist das Zufall?
Nein, es ist teilweise vielleicht Zufall, weil es mich zwischenzeitlich auch woanders hingezogen hat, aber das kam nicht zustande. Und die Rheinschiene war schon immer etwas, wo ich gerne gelebt habe.
Wie meinen Sie das denn, wenn Sie schreiben, dass Sie es für möglich halten, dass der Rhein Ihr Leben vorgibt? Ist das ernst gemeint?
Ja und nein, natürlich. Auf jeden Fall ist für Rheinländer der Rhein an sich tatsächlich ein, in meinen Augen ein Taktgeber, wie überall auf der Welt die geografischen Verhältnisse das Leben ihrer Bewohner mitbestimmen.
Das ist auch das Besondere von Städten, die an Flüssen liegen, die ihre ganz eigene Atmosphäre haben, eine ganz andere Atmosphäre als andere Städte. Rhein-Meditation, der Titel sagt es ja schon, Ihr Buch ist durchaus auch religiös aufgeladen. Sie beginnen ja auch mit dem Zitat eines katholischen Mystikers, Meister Eckhart. Welche Rolle spielt Religion in Ihrem Buch?
In diesem Buch eine nicht geringe, Sie sagen das ganz richtig, der erste Anknüpfungspunkt ist Meister Eckhart, ein Zitat aus seiner ersten Predigt, dort der Anfang, auch der Anfang meines Buchs, die eine der beiden Hauptpersonen neben dem Ich-Erzähler Mara, eine Frau, die aus den Alpen stammt, für die ist Religion alltägliches Leben, die ist katholisch und der Beginn des Buches spielt in den Alpen und dort ist Religion noch sehr präsent. Dort gibt es zum Beispiel den Ort Disentis am Vorderrhein, der komplett beherrscht wird von seiner Kirche und diese Szenen, die am Beginn des Rheines spielen, sind religiös stark aufgeladen, auch mit Szenen aus der Vergangenheit. Da gibt es diesen heiligen Placidus, dem der Kopf abgeschlagen wurde, der taucht dann auch heute wieder am Rande der Autostraße wieder auf. Da werden eben mythische und heutige Verhältnisse durchmischt.
Darf ich den Ich-Erzähler mit Ihrer Person gleichsetzen?
Nein, nicht wirklich. Es gibt autobiografische Züge, aber es gibt genauso viele oder noch mehr fiktive Passagen darin.
Der Ich-Erzähler auf jeden Fall, das merkt man in einigen Passagen, der versucht sich auch so der Spiritualität anzunähern. Dann heißt es einmal, ich komme in Versuchung, jetzt spirituell zu werden, dann aber auch gleich wieder so eine kleine Abwehrbewegung. Das ist ja ein kompliziertes Feld, die Spiritualität. Was ist das überhaupt?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe mich auch die ganze Zeit, während ich diese Meditation geschrieben habe, gefragt, was ist eigentlich eine Meditation? Wahrscheinlich ist es das, was ich gerade mache. Ich habe aber nicht nach einer gültigen Definition gesucht und auch das hat wahrscheinlich der Rhein vorgegeben, nämlich, dass die ganze Sache im Fluss ist, das Schreiben, das Denken und nicht wirklich an irgendeiner Ecke allzu greifbar. Das heißt, es gibt eine Beschäftigung mit den höheren Dingen, mit einem höheren Prinzip. Gott, das Wort wird relativ häufig erwähnt im Text. Und für Mara ist es tatsächlich der katholische Gott, wie er in den Alpen gelehrt wird. Und für den Ich-Erzähler ist das eher ein ständig schwankendes, schwammiges Gebilde, zu dem er eine Beziehung hat, die aber nie wirklich völlig klar wird.
Es taucht auch immer wieder auf, dass der Fluss, wenn man dort sitzt und auf den Fluss schaut oder wenn man am Fluss entlang geht, etwas mit den Gedanken macht. Also die Gedanken ja beeinflusst. Was passiert da mit den Gedanken? Macht er einen besoffen?
Das hat etwas Rauschhaftes, tatsächlich. Das Starren auf Fließbewegungen, auf Wellen zum Beispiel, auch am Meer, löst etwas aus in Menschen. Ich weiß nicht, wie weit das wissenschaftlich ergründet ist. Ich habe heute eine Zuschrift gekriegt von einer Leserin, die hat mir einen Zeitungsartikel geschickt, dass in Linz am Rhein eine Schweinemeditation angeboten würde, an der man teilnehmen kann gegen Gebühr, und dort starrt man dann auf Schweine, wahrscheinlich in einem Koben, die sich bewegen, und auch das soll Gedanken auslösen, die mit dem Leben in Verbindung stehen, und das eben in Linz am Rhein, da gibt es also die unterschiedlichsten Ausformungen offenbar.
Das wird ja in Ihren Erklärungen sehr schön deutlich. Es ist heutzutage eigentlich immer schwierig, ja, über so etwas wie religiöse Praxis, vielleicht auch über Meditation zu sprechen oder zu schreiben. Man schlingert da zwischen Pathos und Peinlichkeit, zwischen Komik und Kitsch. Schweinemeditation, das ist ja auch wieder so eine Abwehrbewegung, die da drin steckt, weil es was Komisches hat. Haben Sie sich da schwer getan, Worte zu finden, die passen, ohne zwischen Pathos, Peinlichkeit und Kitsch immer in die Extreme zu schlingern?
Ich habe versucht, alles zuzulassen, was mir in den Kopf kommt. Und dann gab es ein Lektorat, wo wir die extremsten Spitzen besprochen und teilweise geglättet haben. Das war gar nicht so viel. Ich habe allerdings schon extreme Ausschläge empfunden. Und ich glaube, ein paar sind auch noch im Buch drin übrig geblieben.
Sie beginnen Ihre Meditation an der Quelle und enden in Rotterdam, an der Mündung. Jetzt ist Ihr Buch aber kein klassisches Pilgerbuch, oder?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber ein interessanter Aspekt. Ich glaube, dass man das Buch unter sehr vielen verschiedenen Aspekten begreifen kann. Es ist Non-Genre oder Multigenre. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, das auch als Pilgerfahrt zu betrachten. Nur habe ich das persönlich so nicht getan.
Man erfährt viel über den Rhein, über die Quelle, von Adenauer bis Willy Brandt, Hildegard von Bingen, all das, was am Rhein ist, bis Rotterdam. Da erfährt man viel Historisches auch.
Das sind tatsächlich Dinge, die Sie jetzt genannt haben, die relativ bekannt sind. Es stehen in diesem Buch aber auch Betrachtungen von Orten, die eher abseits der Touristenströme sich befinden.
Sie sprachen schon an, da ist diese zweite Person Mara. Sie ist katholisch, sie kommt aus dem Süden, das haben wir bereits erfahren. Wie sind Sie auf diese Person gekommen? Was ist das für ein Dialogpartner, der da auftritt?
Es gibt in diesem Buch eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte zwischen dem Ich-Erzähler und dieser Mara. Mara kommt aus den Alpen, dort wo auch der Rhein entspringt. Sie verschwindet etwa auf der Hälfte der Strecke an einem weiteren mythischen Ort, der Lorelei. Sie taucht aber dann doch wieder auf, wenngleich nur in Gedanken, und begleitet somit die ganze Zeit den Ich-Erzähler durch seine Flussreise.
Also jemand, mit dem er sich auseinandersetzen kann.
Eine Dialogpartnerin, ein Korrektiv vielleicht.
Stichworte, ja, gibt
Stichwortgeberin,
auch. Ja. Zuhörerin vor allem,
ja,
auch.
Ja.
Und dann verschwindet sie, dann ist sie,
ja,
weg.
Ja.
An manchen Stellen, vielleicht liegt es auch einfach am Fluss und all,
ja,
diesen Geschichten, auch den historischen Geschichten, es ist so wie ein Nebel über dem Fluss, hat das auch immer etwas Mythisches. Also es verschwinden ja viele Leute auch im Fluss, die sind dann auch verschwunden oder weg, oder?
Das ist genau so. Ich sammle ja sehr viele Nachrichten und Informationen zum Rhein seit Jahren, und dazu gehören auch Informationen über die Menschen, die im Fluss verschwinden. Ich glaube, es gibt auch ein Beispiel im Buch dazu. Insgesamt sind das aber, soweit das in der Presse steht, pro Jahr 25, 30 Menschen, die im Fluss verschwinden. Manche von ihnen tauchen nicht wieder auf. Und sehr wahrscheinlich sind es mehr, weil die Presse nicht alle Fälle erfassen wird.
Was mir auch aufgefallen ist, der Kölner Dom, der taucht ja eigentlich nur in so einem kleinen Satz. Im Vergleich zu einem Lego-Dom wird er da benannt auf. Warum haben Sie den gemieden? Düsseldorf erfährt eine längere Betrachtung.
Ich habe einige Stellen im Buch, die wirklich mit sehr bekannten rheinischen Orten korrelieren. Die Lorelei gehört dazu, andere wieder habe ich außen vor gelassen, wie den Rheinfall und der Dom, der Lego-Dom in einem gewissen Kontext für eine Szenerie am Kölner Rheinufer, eine für mich typische. Dass Düsseldorf einen nicht unbedingt höheren, aber vielleicht positiveren Anteil an der Textstrecke hat, liegt an einer Laune. Eine Windung von Köln nach Düsseldorf. mit einer leichten Rückkoppelung. Und schon ist es passiert und Düsseldorf steht vielleicht etwas fortschrittlicher da als Köln.
Es ist, bleibt aber so, dass der Fluss auch der Stichwortgeber ist. Mit all den Geschichten, die Sie erzählen, die Ihnen durch den Kopf kommen, die Ihnen der Fluss in den Kopf hinein gebiert. Geschichten, die mit der Historie zu tun haben, äußerst komische Geschichten. Da ist der Jesus, der auf dem Bodensee vielleicht über den See hat das Laufen lernen können, wie kommt das? Was ist das für eine Geschichte?
Das ist ja nicht komisch. Jesus ist ja doch tatsächlich über übers Wasser gelaufen und er hat in Konstanz hat er das geübt in meinem Buch. Es sind in diesem Buch auch einige poetische Sequenzen, einfach Vorstellungswelten, kurze humoristische Blickweisen auf bestimmte Orte, die durch alles Mögliche ausgelöst sein können. Ich glaube, das ist eingebettet in eine Gesprächspassage, in der der Ich-Erzähler und Mara scherzen, in der noch weitere seltsame Begebenheiten vorkommen.
Dann haben Sie wahrscheinlich während der Recherche all diese Orte auch aufgesucht. An vielen Orten haben Sie ja sogar länger gelebt. Sie sind aber nicht von der Quelle bis zur Mündung gewandert in einem Stück. Trotzdem in Rotterdam, da auch wieder im Gegensatz zur Quelle, der große Containerhafen, da kommt der Rhein an. Da sind Sie wahrscheinlich auch gewesen, haben das durchwandert oder durchstreift dort den Rhein? Oder wie haben Sie sich diesem Riesenhafen, diesem Riesengebiet Rotterdam genähert?
Der Rotterdamer Hafen ist in der Tat gigantisch. Das war lange Zeit der größte Hafen der Welt. Inzwischen gibt es in Asien, vor allem in China, mehrere Häfen, die noch größer sind. Den Rotterdamer Hafen betritt man nicht einfach so, wenn man dort nicht arbeitet. Es gibt aber die Möglichkeit, mit dem Schiff geführte Touren in das Hafengebiet zu unternehmen. Und es gibt auf der nördlichen Seite die Möglichkeit, entlang zu laufen, kann man den Hafen betrachten und das streckt sich über 30 Kilometer. Am Ende ist auch Strand und man hat dieses Szenario, dass auf der einen Seite, auf der südlichen, diese Industrieaufbauten, Schlote, Windräder, Kontaminierungsbecken, wie ein Industrieplanet in selbsterzeugten Nebel herumlungert und auf der anderen Seite hat man Strandleben.
Der Rhein hat alles. Er hat was Tröstendes, er hat was Bedrohliches, er hat was Schützendes, er hat was Ökonomisches, er hat was Ökumenisches. Er hat alles. Er hat vor allen Dingen auch dieses Ambivalente des Tröstenden und des Bedrohlichen. Ist der Rhein heilig?
Wenn es in Europa einen heiligen Fluss gibt, dann am ehesten der Rhein.
Der Rhein ist und bleibt eines Ihrer großen Lebensthemen. Wir wollen auch noch darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur das Buch Rheinmeditation gibt, sondern auch Ihr Projekt rheinsein.de. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Sammlung, die seit 2009 im Internet existiert. Eine Sammlung von kulturgeschichtlichen Zeugnissen, das heißt von den ersten Stimmen und Bildwerken, die zum Rhein existieren, bis zu dem, was zeitgenössische Autoren von der Literatur bis zur Boulevardpresse, Laien und Fachleute dazu sagen. Das kann man als virtuelles Museum oder auch als enzyklopädisches Mosaik betrachten, in dem sich alle möglichen Aspekte zum Rheinthema von den Quellen bis zu den Mündungen überlagern und wo man sie auch nachschlagen kann nach Suchworten. Das sind mittlerweile an die 2000 Einträge mit an die 5000 Suchbegriffen. Das heißt, wer sich für den Rhein interessiert und historische oder zeitgenössische Blickwinkel sucht, wird dort leicht fündig.
Also rheinsein.de, da lohnt es sich unbedingt hineinzuschauen. Und zum Abschluss noch ein wunderbares Zitat aus Ihrem Buch Heiden und Christentum, Geschichte und Chemie, Mythen und wahrhaftige Leichen schwemmt der Fluss mit sich. Im Rhein herrscht die totale deutsche Ökumene. Zitat Ende. Rheinmeditation, so heißt das Buch von Stan Lafleur. Erschienen ist es im Verlag Rhein Wörtlich in der Edition 12 Farben und es kostet 12 Euro. Vielen Dank.
Ich danke.